With the first pick in the 2024 NFL Draft, the Chicago Bears select Caleb Williams, quarterback, Southern California.
Bear down und herzlich willkommen zu Into the Bears Bamboozle, dem offiziellen Podcast des German Bears Cave e.V. Mein Name ist Marc, ich bin heute euer Host und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin aber heute auch wieder nicht alleine und zwar habe ich den Matze bei mir. Matze, wie ist die Lage, wie geht's dir?
Moin Marc, schön wieder dabei zu sein. Ich freue mich auf die Folge und soweit alles gut. Schauen wir mal, was das heute wird.
Ja, vorab schon mal, bleibt am Ende auf jeden Fall dran. Wir werden euch jetzt nach und nach, je nachdem, wie wir da auch Experten irgendwie ins Boot holen können, kleine Shorts zu den Rookies, die Bears dieses Jahr gedraftet haben, liefern. Und zwar hinten dran ist der Ole vom Sunday Morning Kicker Podcast am Start und erzählt so ein bisschen was über Torrey Taylor. Wir haben in den nächsten Wochen noch hier und da Gäste am Start, deshalb auf jeden Fall dranbleiben. Ist eine super hörenswerte Sache und ein bisschen Pantherliebe ist auf jeden Fall jetzt nach dem Draft notwendig. Aber diese Woche und in dieser Folge haben wir euch natürlich auch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar contentmäßig gehen wir jetzt ins Eingemachte. Nachdem wir jetzt so ein bisschen geguckt haben, was bringt die Free Agency, was bringt der Draft, wollen wir natürlich so ein bisschen den Hype-Train aufrechterhalten und gucken uns, ja, so ein bisschen Schedule-related diese Woche die Rookie-QB-Situation an. Und zwar Caleb Williams, und das war ja auch viel diskutiert, kommt zu den Bears ja wohl in eine ziemlich gute Situation. Wir wollen uns darüber hinaus aber auch mal angucken, so wie ordnet sich diese Situation in den letzten Jahren zu anderen Rookie-Quarterbacks ein? Wo könnte Caleb Williams rein oder rausgehen, stat-wise? Wie war die Situation bei anderen Quarterbacks? Wie waren so da die Stats? Was können wir erwarten? Denn oftmals kommen Rookie-Quarterbacks ja in verhältnismäßig schlechte Situationen. Wir wollen mal gucken, war das wirklich immer so? Welche Quarterbacks haben es geschafft, welche haben es nicht geschafft? Aber grundsätzlich, Matze, vielleicht gehst du mal rein, die grundsätzliche Situation, um das mal vorab zusammenzufassen, wie stellt sich die für Caleb jetzt erstmal dar?
Ja, Caleb, wir haben schon oft jetzt darüber geredet, beziehungsweise es mal kurz angeschnitten. Die Situation von Caleb ist natürlich, also ich weiß nicht, ob es so eine Situation für den Rookie-Quarterback in den letzten 10 Jahren oder auch schon länger her jemals gab. Also das offensive Supporting Cast besteht aus Running Back DeAndre Swift. Dazu kommt noch Running Back Khalil Herbert, sofern er nicht getradet werden sollte. Da gibt es hier und da ein paar Gerüchte, aber lassen wir jetzt mal bestehen. Herbert ist auf jeden Fall noch ein Bear. Dann noch natürlich Roshon Johnson dazu, von dem wir uns schon, oder ich mir zumindest schon, einen Sprung erwarte im Vergleich zu seinem Rookie-Year. Ich meine, die College, das Scouting aus dem College heraus war sehr positiv und sehr, ja, overwhelming stellenweise auch von Roshon Johnson. Deswegen mal schauen, ob er den Lorbeeren auch gerecht werden kann, oder den Vorschusslorbeeren sozusagen. Unser Wide Receiver Core. Ihr habt es alle schon gelesen, ihr habt euch alle schon, ja, die Gedanken dazu gemacht. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn mit Wide Receiver Keenan Allen. Dazu haben wir noch, wobei ich sage vielleicht noch was dazu, Keenan Allen hatte 108 Receptions für 1243 Yards und 7 Touchdowns bei den Chargers letztes Jahr. Dazu kommt DJ Moore mit 96 Receptions für 1364 Yards und 8 Touchdowns. Dazu als Wide Receiver 3 haben wir einen neuen Romo Dunze gepickt. Kann man natürlich jetzt noch nicht prognostizieren, weil wie das auf die NFL translated, aber wir haben schon so oft über Romo Dunze gesprochen. Absolutes Ausnahmetalent. Wäre in früheren Jahren locker Wide Receiver 1 gewesen, meiner Meinung nach. Und den an 9 und sogar als dritten Wide Receiver der Klasse zu picken, einfach nur absolut, ja, absolut geil. Dazu kommen noch die Tight Ends mit Cole Kmet. Der hatte letztes Jahr 73 Receptions für 719 Yards und 6 Touchdowns. Und Gerald Everett mit 51 Receptions für 411 Yards und 3 Touchdowns. Das sind mal so die offensiven Waffen, wo man schon sagen muss, das kann sich schon sehen lassen. Oder, Marc?
Ja, also wenn ich so die letzten Jahre zurückgehe, muss ich sagen, dass ich überhaupt eigentlich keinen Rookie-Quarterback gefunden habe, der in eine ansatzweise vergleichbare Situation gekommen ist. Alleine bezogen auf den Receiving-Corps dazu darf man ja nicht vergessen, dass die Bears eine ordentliche Offensive Line haben. Man kann auf jeden Fall erwarten, dass auf Center jetzt mit ja, Coleman Shelton oder Ryan Bates zu letztem Jahr wahrscheinlich ein Upgrade in der Interior Offensive Line erfolgt ist. Man kann erwarten, dass Darnell Wright den nächsten Step macht. Ich erwarte auch, dass Nate Davis so ein Bounceback kriegt, weil er hatte ja letztes Jahr so ein bisschen mit dem Wechsel und dem Personen oder persönlichen Problemen so ein bisschen zu kämpfen. Und wir kriegen ein Battle auf Left Tackle. Das kann Braxton Jones auch nochmal in die richtige Richtung schubsen, nochmal den nächsten Schritt zu machen gegen Amagaji. Und ich glaube, dass wir da in der ganzen Offense erstmal ziemlich gut aufgestellt sind und Caleb da die bestmöglichen Umstände schaffen können. Dazu kommt eine, ja, potenziell Top 10 Defense. Auch das haben wir gesehen. Das macht es natürlich einem Quarterback oftmals einfacher, wenn man nicht immer hinterher rennt. Aber dann würde ich in dem Kontext sagen, gucken wir uns mal erstmal den Content so ein bisschen oder Kontext so ein bisschen Bears-related an. Und zwar haben die Bears ja seit 2017 war es, ja, 2017 zwei Rookie-Quarterbacks in der ersten Runde gedraftet, die beide, ja, jetzt im Nachhinein muss man ja sagen, gescheitert sind. Kann man da überhaupt einen Vergleich ziehen zu der jetzigen Situation und den Umständen, die Caleb da vorfindet?
Es ist super schwer. Also den Vergleich, ich würde es mir, glaube ich, nicht anmaßen, weil wir gehen nachher die Personalien auch noch durch, die bei Mitch Trubisky in seiner Rookie-Season da waren und sowohl als auch bei Justin Fields. Das hat für mich nichts mit einem Vergleich zu tun. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also was Caleb da an die Seite bekommt in seiner Rookie-Season im Vergleich zu einem Mitch Trubisky, auf den wir jetzt erstmal eingehen werden, das ist schon der Wahnsinn, oder? Marc, ich glaube, sag doch einfach mal ein paar Personalien und dann kommen wir da, glaube ich, ganz gut rein.
Ja, ich meine, wir sind bei Mitch Trubisky ja an zwei erstmal hochgegangen. Das war ja der ominöse Draft, wo man nicht mit Patrick Mahomes oder Deshaun Watson gegangen sind. Die beiden können wir uns vielleicht gleich auch noch mal so ein bisschen angucken. Aber ja, Personalien, die Mitch Trubisky hatte, ne? Das waren, also ich finde es eigentlich total albern, weil der Roster war wirklich, wirklich, wirklich nicht gut. Wenn ich mir jetzt, ja, ich habe mir jetzt die Depth Chart mal aufgemacht und du hast Wide Receiver wie Joshua Bellamy und Kendall Wright unter anderem gehabt. Running Back, wir kennen ihn noch alle, die Legende, Jordan Howard. Ja, und sonst war halt nicht viel, ne? Du hast Deion Sims als Tight End. Und ja, wir hatten keinen Receiver, meine ich, der über 700 Yards hatte in dem Jahr. Die Offensive Line bestand aus Charles Leno Jr., der okay war, aber Josh Sitton als Guard, Cody Whitehair war da noch okay, Bobby Massie, Kai Long mehr verletzungsgeplagt als alles andere. Und ja, klar, in dem Jahr war die Defense schon okay, hatte aber ihren Peak erst das Jahr danach, weil man dann alles in die Defense investiert hat. Dazu kommt natürlich den Coaching-Staff, der da relativ neu war und auch jetzt nicht viel dafür getan hat, dass sich ein Rookie-Quarterback entwickelt. Also, boah, man hat da schon erwartet, dass man wieder Bottom 5 ist. Naja, das Team sah alles andere als gut aus und so auch mit Trubisky.
Ja, Coaching Staff war damals zur Vervollständigung noch John Fox als auf Head Coach, Vic Fangio auf Defensive Coordinator und Dowell Loggins auf Offensive Coordinator. Also ja, auch Namen außer Vic Fangio, wo man jetzt sagen wird, okay, hat nichts mit dem elitären Coaching Staff zu tun. Die Offensive Line war halt eher eine Run-Blocking-O-Line. Das Laufspiel hat ganz gut funktioniert, aber alles, was Pass Protection angegangen ist, war halt wirklich, ja. Es ging noch, ich habe mal nachgeschaut auf PFF, die machen immer nach der Saison Rankings von den O-Lines und da war die O-Line der Bears im Jahr 2017 sogar auf Platz 11. Wahrscheinlich eben, weil das Run-Blocking ganz gut war, aber ja, natürlich trotzdem nicht die besten Herausforderungen für einen Rookie-Quarterback, vor allem mit den Verletzungen, mit Kyle Long, mit Cody White auf Center, der da zwar noch ganz gut war, wie du sagst, aber ja. Offensiv habe ich mir noch rausgeschrieben, 29. in Points scored und 30. in Yards produced. Also da ging halt wirklich gar nichts in der Offensive.
Ja, und entsprechend, man ist halt auch nicht auf 3 gelandet im Draft, weil man gut war. Ne? Jetzt ist ja noch was anderes, man hat den First Overall gehabt, weil die Panthers so schlecht waren. Und ja, ähnlich oder vielleicht sogar noch schlechter hat es sich um Justin Fields irgendwie dargestellt, der ja in seiner Zeit eigentlich auch wie Trubisky quasi nach seinem ersten Jahr direkt einen Coaching-Wechsel hinnehmen musste, was immer schlecht für die Entwicklung eines jungen Quarterbacks ist. Plus die Tatsache, dass ja, er in Jahr 2 direkt einen Rebuild hinnehmen musste, neben dem Wechsel des Coaching-Staffs. Also, wenn wir drauf gucken, wie es jetzt aussieht und was Ryan Poles da gerade so in Chicago baut, kann man ziemlich sicher sein, dass Caleb am Ende oder zur Prime eines Rebuilds irgendwie in den Roster kommt, mit hoffentlich Stabilität im Coaching-Staff, mit Waffen. Und die hatten die beiden Quarterbacks definitiv vorher nicht.
Nee, definitiv nicht. Und du hast gerade schon angesprochen mit Justin Fields. Bei Justin Fields war die Rookie-Season so ein bisschen das Pendant zu Mitch Trubisky. Bei Mitch Trubisky war die O-Line noch okay, aber der Supporting Cast war eine absolute Katastrophe. Bei Justin Fields war der Supporting Cast auch nicht gut, aber zumindest besser als bei Mitch Trubisky. Und die O-Line war halt eine Katastrophe. Also ich habe es mal rausgeschrieben, auch im PFF-Ranking, Platz 22. Offensive Line bestand damals aus Jason Peters auf Left Tackle, Cody Whitehair auf Left Guard, Center Sam Mustafer. Ja, gut, da. Right Guard James Thaddeus und Right Tackle Larry Borum. Ja, Jason Peters ist da eher noch herausgestochen, bis er in Woche 15 die Season-Ending-Injury hatte. Und ja, gut, Sam Mustafer, was will man dazu sagen? 51,1 PFF-Grade, unterirdisch.
Ja, also Chicago hat nicht viel dafür getan, irgendwie den Quarterbacks gute Umstände zu schaffen. Wir haben ja auch immer wieder darüber geredet. Gerade Justin Fields ist meiner Meinung nach auch den Umständen irgendwie zum Opfer geworden. Aber lass uns doch mal generell gucken, weil so eine Situation rund um den Quarterback ist halt maßgeblich entscheidend. Wir haben andere Quarterbacks in der Vergangenheit so abgeschnitten. Also in den letzten 5 Jahren beispielsweise wurden, ich glaube, 11 Quarterbacks in der Top 10 gedraftet. Dazu gehören dann Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson, Trevor Lawrence, Wilson, Trey Lance, Joe Burrow, Tua, Herbert, Murray, Daniel Jones. Und ich habe eine Statistik mir rausgesucht und ja, da hat man zu Recht Trey Lance und Anthony Richardson rausgenommen, weil die ja beide in ihrem Rookie-Jahr verletzungsbedingt kaum gespielt haben. Aber die Quarterbacks hatten quasi eine Completion Percentage von 62,3 im Schnitt, 3944 Passing Yards, 22 Touchdowns, 12 Interceptions, 6,6 Yards per Attempt, 65er Passer Rating. Wurden 48 Mal gesackt und hatten 35 Passes per Game. Ich glaube, bevor wir so in die Stats reingehen, macht es wahrscheinlich Sinn, sich mal ein paar Umstände anzugucken. Und wir können ja einfach mal spontan so durchgehen, wer da so war. Letztes Jahr ist natürlich gerade so ein Paradebeispiel aus 23 mit Bryce Young, der an 1 von den Panthers gepickt wurde. Die Panthers haben eigentlich die Saison als 9 schlechtes Team beendet. Also eigentlich gar nicht so schlecht, also so wie die Bears halt dieses Jahr. Aber wenn man dann seinen Nummer 1 Receiver wegtradet, dann wird das Team automatisch erstmal schlechter. Und man hat natürlich CJ Stroud, der an 2 bei den Texans gelandet ist. Die Saisons für die beiden Rookies hätten nicht anders laufen können. Obwohl vor der Saison die Umstände jetzt gar nicht für mich, wenn ich mich an die oder vor die Saison letztes Jahr erinnere, ja, erstmal gar nicht so unterschiedlich aussahen. Aber in der Saison hat man schon gesehen, dass da verheerende Lücken sind. Hast du was zu den 2023er Quarterbacks aus letztem Jahr?
Ja, sage ich schon. CJ Stroud hat natürlich einfach unfassbar davon profitiert, dass sein Wide Receiver Core sich so entwickelt hat, wie er es getan hat. Mit dem Nico Collins, der total abgegangen ist. Dazu noch Tank Dell im Slot. Das war schon so eine Sache. Dann hat man noch Dalton Schultz auf Tight End. Also es hat sich vor der Saison, wie du sagst, gar nicht so rausgelesen, dass sie so gute Waffen im Receiving Core haben. Aber wie die Saison verlaufen ist, hat man schon gemerkt, okay, da ist einiges an Feuer dahinter. Ganz anders wie bei den Panthers. Da hat man gesagt, okay, man holt eine Adam Thielen als Kompensation zu DJ Moore. Natürlich, Adam Thielen ist alternd, aber er ist ein guter Possession Receiver. Er ist ein guter Route Runner und sollte auch noch die Targets oder halt die Catches machen, natürlich nicht, um DJ Moore's Value aufzufangen, aber dass man so ein bisschen zumindest eine Anspielstation für Bryce Young hat in seinem Rookie-Year. Hat dann aber auch, also was heißt, hat nicht geklappt. Es hat schon in gewisser Weise geklappt, aber wahrscheinlich nicht so, wie sich die Panthers vorgestellt haben.
Ja, man muss halt auch sagen, ich habe da so ein bisschen Parallelen teilweise zu Justin Fields gesehen, weil man hat dann irgendwie einen alternden Nummer-1-Receiver irgendwie, hat einen Running Back mit Sanders, der okay war, aber du hast schlechtes Coaching, du hast eine O-Line, die in dem Jahr massiv underperformed hat. Und allein, wenn man sich dann guckt, was CJ Stroud gemacht hat, natürlich will man da gar keinen Credit von CJ Stroud wegnehmen, weil das Team sich einfach auch durch ihn so entwickelt hat. Aber mit DeMeco Ryans und Bobby Slowik als OC, ja, die haben da einiges auf die Beine gestellt, ne? Mit Stroud, mit Collins und mit Tank Dell, die sich ja gut entwickelt haben, und so ein Safety-Net mit Dalton Schultz. Wobei mich das so ein bisschen gewundert hat, weil das Run-Game so ein bisschen gestockt hat, aber die Stats waren halt beeindruckend. Also gerade bei Stroud 4.108 Yards, 23 Touchdowns, nur 5 Interceptions, das sah halt schon richtig gut aus. Und man kann daraus so ein bisschen auch lesen, wie wichtig zumindest ja die Anspielstationen für die Quarterbacks sind und wie wichtig aber auch das Coaching ist. Manchmal ist es aber auch einfach so, dass der Quarterback nicht gut ist. Denn wenn man ein Jahr weiter zurückguckt und sich Kenny Pickett anguckt, der ja eigentlich an 20 gedraftet wurde und bei Steelers einen ordentlichen Supporting Cast und auch ordentliches Coaching, na gut, Matt Canada war natürlich da immer so, das, so ein Thema, aber mit einer O-Line, aber Waffen wie George Pickens und Deontay Johnson, Najee Harris, wobei ja dann am Ende Kenny Pickett auch einfach nicht gut aussah, ne?
Ja, Kenny Pickett war so für mich so diese typische Feel-Good-Story. Hometown-Kid, bleibt in Pittsburgh bei den Steelers. Kann man was draus machen? Natürlich nicht, er wurde nicht aus Vermarktungsgründen gepickt. Das will ich dir nicht unterstellen. Aber es ist einfach so diese Feel-Good-Story, die aber dann im Endeffekt nicht geklappt hat. Und Kenny Pickett hat für mich so ein bisschen Mitch Trubisky-Vibes gehabt, so in seiner Execution, in seiner Athletik, wie er gespielt hat. Und hat es für die Steelers ja nicht gut geendet und sind jetzt zu Recht bei zwei neuen Quarterbacks.
Ja, vor allem auch in einem Jahr, wo die Quarterback-Klasse grundsätzlich nicht gut aussah. Kenny Pickett, ja, wäre wahrscheinlich auch, wenn er also rein qualitativ und in einem anderen Draft wäre, wahrscheinlich eher in Runde 2 oder 3 gegangen. Wenn man sich eine 21er Draft anguckt, und hier wird es dann eigentlich interessant, weil die Sample Size aus 2023, also was die Entwicklung angeht, noch nicht so groß ist, aber man kann genau die beiden Extremer sehen, in welche Richtung sich Quarterbacks entwickeln können. In 2021 kamen einige Quarterbacks in die Liga, ne? Also da waren wir ja auch involviert mit Justin Fields, aber da war ein Mac Jones, ein Trey Lance, ein Zach Wilson. Und was uns natürlich so ein bisschen, ja, oder wo ich das größte Augenmerk drauflegen würde, wäre wahrscheinlich tatsächlich an 1 von Trevor Lawrence, weil er auch ein First-Overall-Pick war. Und wenn wir jetzt grundsätzlich die Situation vergleichen wollen, und Caleb ist einfach ein First-Overall-Pick, dann ist das ganz interessant, weil Trevor Lawrence kam mit unglaublichen Vorschusslorbeeren in den Draft. Es hieß immer, ja, größtes Talent seit Andrew Luck und, was der nicht all kann, was der nicht all macht. Seit dem College war quasi klar, dass der First-Overall geht. Aber da hat man so ein bisschen gesehen, wie in Jahr 1 die Umstände auch so ein Talent hemmen können. Und die Entwicklung ist ja irgendwie auch den Erwartungen noch hinterher, finde ich. Weil, also ich weiß nicht, inwieweit das auch mit der Situation zu tun hat. Weil wenn du in den ersten ein, zwei Jahren oder vor allem im ersten Jahr den Rookie nicht direkt unterstützt, denke ich. Ich glaube, Trevor Lawrence hätte sich viel, viel krasser entwickelt, wenn er im ersten Jahr die Unterstützung gehabt hätte.
Ja, den Gedanken hatte ich auch, und ich glaube, Trevor Lawrence war doch, ich glaube, der kam ohne Niederlage in Highschool und College in die NFL, ja, war das nicht, ja, die Storyline? Und dann kommt man natürlich nach Jacksonville, hatten nicht umsonst den First Overall Pick, wir hatten es auch schon gesagt. Ja, ich glaube auch, dass die Entwicklung der letzten Jahre, der letzten 2 oder 3 Jahre jetzt, Trevor Lawrence nicht gerade gut getan haben. Seine Waffen waren im ersten Jahr James Robinson, Marvin Jones Jr., Laviska Shenault und Tight End James O'Shaughnessy. Ich bin ehrlich, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass es den gab. Hatte auch nur 244 Yards, aber ja. Und auch die O-Line, 24 laut PFF. Also, wenn man das mit der Situation, in die Caleb kommt, vergleicht, das ist, also Wahnsinn.
Ja, und dazu kommt ja auch noch die Coaching-Situation damals mit Urban Meyer. Das war ja eine der größten Coaching-Shitshows der NFL-Geschichte. Wahnsinn. Keine Ahnung, Mann. Das hat einem ja schon fast leid getan, so. Deshalb, Aber am Ende waren die Stats gar nicht so verkehrt mit 3640 Yards. Das wäre eine ordentliche Bears-Quarterback-Saison wahrscheinlich gewesen. Am Ende aber trotzdem nur 12 Touchdowns, 17 Interceptions. Da hat man, finde ich, gesehen, wo Talent in eine absolut bescheidene Situation kommt und die man quasi nicht vergleichen kann. Aber das war in dem Draft ja irgendwie bei allen Rookie-Quarterbacks so. Zach Wilson kam, ist mittlerweile, also in meinen Augen, ja komplett gescheitert, hatte gar keine Wide Receiver außer Corey Davis und Keelan Cole plus einen generell eher schwachen Kader. Trey Lance ist so da ein bisschen das Unicorn, weil, ja, viel verletzt, aber auch wenn er fit war, war komplett falsch gescoutet im Nachhinein, konnte sich ja nicht ansatzweise irgendwo jemals durchsetzen. Kam halt in ein geiles 49ers-Team, wo ich gedacht habe, da wären die Umstände, wenn nicht sogar, also ähnlich, wenn nicht sogar besser als die von Caleb. Ja, Justin Fields haben wir darüber gesprochen und Mac Jones, ja, Patriots sind ja in der Regel, wenn du die Defense jetzt mal ausnimmst, ja nie so gut. Deshalb kam die Klasse oder wurde die Klasse wahrscheinlich auch einfach, ja, zu den schlechtmöglichsten Umständen gedraftet. Deshalb finde ich das sehr, sehr schwer, das einzuordnen.
Ja, Trey Lance fand ich super spannend, als er aus dem College kam. Ich fand ihn wahnsinnig athletisch, einen absoluten Playmaker und ich fand ihn wirklich als Prospect sehr intriguing. Aber da muss man, glaube ich, sagen, er kommt dann in eine Franchise zu den 49ers, die ja doch eher so diese Game-Managing-Quarterbacks hatten, wie jetzt mit Brock Purdy. Mir war nur der Vorname gerade nicht da, ja. Brock Purdy und Trey Lance ist halt nicht der typische Game-Manager, er ist schon ein Playmaker und ich glaube, ihm hat so dieser Kontrast und diese Umstellung nicht ganz gut getan und konnte sich damit nie arrangieren. Jetzt ist er Second-String-Quarterback bei den Cowboys. Ich weiß nicht, ob das jeweils noch was werden kann mit dem Jungen.
Ja, aber wenn man, umso weiter man zurückgeht, ist halt schon krass zu sehen, dass die Quarterbacks, die in Jahr 1 schlechtes Coaching hatten, und das ist ja oft so, oder und dann noch vielleicht dazu den schlechten Supporting Cast, dass da die Entwicklung massiv gehemmt wurde. Wenn man jetzt weitergeht in den 2020er Draft, da hat man einen sehr, 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 sehr starken Quarterback-Jahrgang. Oben angefangen mit Joe Burrow an 1, mit Justin Herbert an 6, mit Tua und mit Jordan Love. Ich glaube, Jordan Love kann man da so ein bisschen ausklammern, tendenziell. Tua ist eine ganz andere Geschichte irgendwie. Aber Burrow kam natürlich auch in ein grottenschlechtes Bengals-Team, die aber immerhin T. Higgins zwar als Rookie hatten, aber dann A.J. Green. Ja, und dann hat man gesehen, was man eigentlich gar nicht sehen will. Die hatten so eine schlechte O-Line. Burrow wurde unendlich oft gesackt, musste dann nachher auch verletzt, dass ja, seine Saison nach 10 Spielen beenden. Mixon war in der Saison viel verletzt, hat deshalb auch nur, Burrow hat deshalb nur 2688 Yards geworfen. Aber der Coaching-Staff ist, glaube ich, okay. Der Coaching-Staff hat sie ja, Zach Taylor, glaube ich, ne, Head Coach, ja, hat sie danach noch sogar in den Super Bowl geführt. Aber da muss man sagen, das ist einer der wenigen, der nicht, also die Umstände waren aber auch nicht wirklich schlecht, finde ich.
Nee, sie war nicht schlecht, vor allem was auch den Receiving Core angeht oder halt quasi die Waffen, die er hatte. Du hast schon gesagt, Tyler Boyd, T. Higgins, A.J. Green, dazu noch Giovanni Bernard, Joe Mixon, der zwar verletzt war, aber das sind schon Namen, damit kann man schon arbeiten in seiner Rookie-Season. Was halt fatal ist, war die O-Line. PFF Platz 30 in dem Jahr, was schon die Menge an Sex dargestellt. Er hatte 32 Sex bis Woche 11, bis er verletzt wurde, dazu 42 Quarterback-Hits. Ja, ist natürlich nicht das Umfeld, in das man seinen Rookie-Quarterback setzen will. Und man hat es auch gesehen danach, die Season-Ending-Injury, ja, war natürlich alles andere als gut für die Bengals und für Joe Burrow als Rookie.
Ja, man muss sagen, man hat bis auf in der O-Line sich da aber trotzdem für entschieden, Burrow weiter mit Playmakern ja zu unterstützen. Und das Gleiche haben die Bears jetzt hier auch getan. Man hätte auch locker an 9 noch mit dem Tackle gehen können. Aber man hat sich definitiv dafür entschieden, auch hier den Weg zu gehen und in dem Fall Caleb Williams weitere Playmaker in die Hand zu geben. Das war bei Justin Herbert zu den Chargers damals auch so, weil die Chargers sind für mich immer so ein Team, ich hab da Sympathien zwar für, aber keiner weiß, warum die so schlecht sind. Also ja. Grüße gehen raus an die Jungs vom Blitztalk. Ich habe keine Ahnung, auch in dem Jahr, als Herbert gedraftet wurde, ne, mit Austin Eckler, mit Keenan Allen, mit Mike Williams. Die O-Line war nicht wirklich gut, aber jetzt auch nicht krass schlecht, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Das heißt, die Waffen waren da deshalb und man hat ihn auch einfach werfen lassen. Er hatte nachher 4.336 Yards, 31 Touchdowns in seiner Rookie-Season. Das ist halt schon krass. Und das ist halt der Punkt, wo man sagen kann, ja, das ist schon eine Situation, die kommt der schon nahe, die man hatte. Ne? Man hat einen Top-Running-Back, man hat zwei super, super Waffen als Anspielstation. In die Richtung könnte es dann schon ein bisschen gehen.
Ja, die Chargers sind für mich da absolut faszinierend. Ich weiß nicht, ich habe mit meinen Jungs die letzten 3 Jahre, glaube ich, immer vor der Season immer so gequatscht und habe ich so, pass auf, Chargers, Dark Horse für den Super Bowl oder für einen tiefen Playoff-Run. Jedes Mal und jedes Jahr aufs Neue würde ich komplett geburnt. Ich kann es auch nicht verstehen, muss ja dann eine Coaching-Sache sein in L.A., oder?
Ja, definitiv. Ich bin aber, und das ist das Einzige, was jetzt ja gewechselt hat, die Saison bei den Chargers, aber das ist das erste Jahr, in dem ich sagen würde, boah, die Chargers sehen vor der Season nicht wie zumindest ein Fringe-Playoff-Team aus, ne? Weil vorher der Supporting-Cast war immer super. Ich meine, jetzt sieht die Offensive Line, gerade die Tackle können Top 5 in der NFL sein, aber boah, Waffen finde ich schwierig, Offensive Coordinator mit Greg Roman, wie wird das Ganze aussehen? Keine Ahnung. Ich meine, Herbert hat die Entwicklung genommen, aber das Team drumherum war irgendwie mit dem Coaching nie da, dass man Justin Herbert auch mal in die Lage bringt, zu gewinnen. Wobei man hier wirklich sagen muss, ne, grandiose Rookie-Season, die Entwicklung ist komplett aufgegangen. Und irgendwie, wenn man sich jetzt so die ersten Jahre anguckt, die wir uns hier angucken, die Entwicklung hat bei den Rookies geklappt, ja, wo halt irgendwie in den Supporting Cast investiert wurde. Ob man jetzt sagt, in den ersten beiden Jahren bei den Bengals nimmt man es ein bisschen, wobei die Situation jetzt erstmal auch deutlich schlechter ist, aber du hattest bei den Bengals halt mit Higgins und AJ Green, ne, und Mixon dahinter, danach kam Ja'Marr Chase dazu, du hattest bei Justin Herbert, Austin Eckler, Keenan Allen und Mike Williams dazu. Das war schon, aber da ist schon auffällig, dass in den Situationen im Vergleich beispielsweise zu Trevor Lawrence oder auch dann zu Bryce Young komplett die Waffen gefehlt haben.
Ja, definitiv. Was mir als Frage eingefallen ist, weil du gesagt hast, mit Coaching ist dann immer so eine Sache beim Rookie-Quarterback, da wollte ich dich fragen, hat sich denn deine Haltung zu Matt Eberflus im Verlauf der, lass sagen, nach Woche 17 zu jetzt geändert? Weil wir hatten ja so, also ich persönlich muss sagen, ich hatte so diesen Verlauf von, oh je, jetzt kommt ein Rookie-Quarterback zu einem Team, wo der Headcoach komplett auf dem Hotseat ist. Aber ich bin nicht mehr ganz so skeptisch. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Ist das die Beard-Magic? Ist das ja, die Matt Eberflus Glow-Up-Magic?
Ja, muss ja sein, ne? Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo er dann anders aufgetreten ist, als GQ-Model quasi, da hat sich das komplett gedreht. Aber es ist schon so, dass, weil man jetzt irgendwie einen starken OC an der Seite hat, hat man so ein bisschen die Sorge verloren. Weil ich muss ja sagen, klar, er hat natürlich auch auf der defensiven Seite seine Flaws gehabt, aber grundsätzlich hat er ja die Defense gut gecoacht, auch wenn ich immer noch kein großer Fan von seinem Scheme bin. Zugute halten muss man ihm manchmal, dass er nicht immer das volle Personal dafür hatte. Aber ich glaube, dass Eberflus jetzt durch die Tatsache, dass man Shane Waldron reingeholt hat, einen Rookie geholt hat, sich mindestens noch mit Ryan Poe zusammen 1-2 Jahre erkauft hat. Und ich glaube, dass er auch im Lockerroom ja super akzeptiert ist und dass das Team hinter ihm steht. Und ich glaube, das ist da sehr, sehr wertvoll. Und das ist, glaube ich, jetzt eine solide Base. Und ich glaube, dass er da wirklich, ja, also dass man jetzt definitiv nicht von einem Hot Seat redet. Davon habe ich eigentlich so vor 2-3 Monaten nicht groß gerechnet. Ich finde es erstaunlich, wie sich das so gewandelt hat. Ich habe ihn ja verflucht. Aber, ja mal
alle,
gucken.
Wir alle.
Ja, aber man hört ja gar nichts mehr irgendwie, oder? Nee. Also hast du noch mal irgendwas gelesen, gehört, so Coaching, Sorgen? Das war ja bis nach Woche 17 oder auch, mit in den Januar rein. Da hat man ja noch große Rufe gehört, feuer den ganzen Coaching-Staff, dann ist OC Lugetzi gegangen worden und danach waren ja immer noch Rufe da, ja, Eberflus sollte auch gehen, sind dann aber verstummt, weil man, glaube ich, vernommen hat, dass Ryan Poles hinter Eberflus steht, aber dann ist auch relativ schnell die Kritik irgendwie abgerissen und man nimmt ihn jetzt immer nur noch als coolen Lockerroom-Typen wahr. Ich bin gespannt, also jetzt kann er sich ja auch komplett auf die Defense, beziehungsweise da Washington jetzt ja da ist, auch nochmal mehr auf seine Head-Coaching-Aufgaben konzentrieren. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Aber ich finde es schön, dass das Thema Coaching jetzt so ein bisschen in den Hintergrund verläuft und sich alles vielleicht erstmalig in unserer Bears-Fandom auf die Offensive konzentrieren kann. weil, ja, du hast es gesagt, irgendwie haben wir uns alle neu in Matt Eberflus verliebt. Ich hoffe, er nutzt das positiv.
Ja, und es ist halt wirklich, es klingt super banal und super dumm im Endeffekt, aber es hat alles angefangen mit diesem
neuen Look.
Typ. Ja. Ja, genau, mit dem neuen Look, mit dieser Wesensveränderung, mit dem Typveränderung. Es ist echt erstaunlich, weil davor hat es geheißen, ja, okay, ja, man könnte ihn ja als DC behalten, was ja sowieso nie funktioniert hätte und nie irgendwie ansatzweise zur Diskussion stand, denke ich mal. Aber immer war, okay, Head Coach auf dem Hot Seat plus Rookie Quarterback bringt dazu, dass die Bears wieder in diese Quarterback-Spirale kommen und alles negativ ist. Das war so diese einschlägige Meinung. Und ja, seit den Hires von Shane Waldron, von Eric Washington, ich glaube, wie du sagst, er hat sich noch ein gutes Leverage erkauft. Und ich blicke da auch positiv in die Zukunft. Müssen wir ja, aber ich glaube, wir sind da ganz positiv.
Ja, vor allem auch wenn wir über Coaching-Wechsel sprechen, dann gucken wir uns auch mal den 2019er Draft an. Da sind zwei Quarterbacks relevant, mit Kyler Murray, der dann auch an 1 gedraftet wurde von den Cardinals, und Daniel Jones von den Giants. Beide waren quasi, ich nenne es mal, Opfer von Wechsel der Coaching-Trees oder der Coaching-Verhältnisse während ihrer Rookie-Verträge. Bei beiden hat man gesehen, kann so ein bisschen Einfluss auf die Entwicklung genommen haben. Ich meine, Daniel Jones war ja im Konsens nie so hoch, deshalb weiß ich gar nicht, also der Supporting Cast war nie gut, die O-Line war nie gut, das Coaching war vorletztes Jahr, als Brian Daboll da angefangen hat, ganz okay oder sehr gut sogar, mehr gemacht aus den Möglichkeiten, aber Daniel Jones ist für mich da auch jetzt nicht der so vom Talentlevel der Spieler, über den man sprechen muss. Wichtiger ist da oder interessanter ist da vielleicht so ein bisschen Kyler Murray. Wobei da die Cardinals auch zu Recht an 1 gepickt haben in 2019, im Februar 2019. Keine Ahnung, wie kann man die Situation vergleichen von den Cardinals in 19?
Boah, da...
Schwer, ne? Der Kader war nicht gut, ne? Wenn du guckst, du hattest Fitzgerald und Christian Kirk im zweiten Jahr. Und ja, man ist mit einem talentierten Kyler Murray eigentlich ganz gut gefahren und ist dann ja immer so in der zweiten Saisonhälfte eingebrochen, was natürlich aber auch so ein bisschen immer am Coaching lag. Wir kennen ja alle den alten Head Coach der Cardinals, jetzt OC bei den Commanders, vorher Offensive Coordinator und Quarterbacks Coach von Caleb Williams.
Ja, natürlich, wir kennen ihn.
Cliff Kingsbury, wir reden von Cliff Kingsbury. Keine Ahnung, also Murray hat sich eigentlich ganz gut entwickelt, aber ich glaube trotzdem, dass die Entwicklung hätte besser sein können. Aber auch hier, wenn du siehst, dass ein Team an 1 pickt, wenn du überlegst, wenn die Bears letztes Jahr an 1 gepickt hätten, wäre es eine vergleichbare Situation gewesen. Du hast keine Waffen, du hast kein Kapital, deshalb glaube ich, ist das auch eine Quarterback-Klasse, die ja so ein bisschen untergeht. Und interessant wird es dann, ja?
Warum, ich wollte nur einen Satz noch zu Kyler Murray sagen, warum er sich so entwickelt hat, wie er es jetzt im Endeffekt hat, ist halt auch, dass er einfach viel aus nichts gemacht hat. Also er hat einfach sehr viel durch sein Scramble, sehr viel durch sein individuelles Talent noch gut gemacht, und wenn man jetzt nur den Supporting Cast, also Waffen und O-Line anschaut, dann war das natürlich auch ein Szenario, in das man nicht reinkommen will als Rookie Quarterback, aber er hat es dann doch noch ganz gut gelöst für ihn, weil einfach seine individuellen Fähigkeiten da schon brilliert haben, möchte ich sagen.
Ja, hat auch eine wirklich gute Saison gespielt, hat für 3722 Yards gepasst mit 20 Touchdowns und 12 Interceptions. Ich finde es immer beeindruckend, wenn ich jetzt mir hier so die Rookie-Stats angucke und auch vor allem die nachher was geworden sind. Da muss man wirklich sagen, die Quarterbacks, die jetzt auch wirklich zu den besseren Quarterbacks gehören, wie bis jetzt in der Reihenfolge mit Kyler Murray, mit Justin Herbert, mit Joe Burrow und CJ Stroud, die hatten schon in ihrer Rookie-Saison alle richtig gute Stats. Die haben alle über 3000, was weiß ich, okay, bei Joe Burrow natürlich eingeschränkt, aber man hat schon gesehen, warum Burrow an 1 gedraftet wurde. Ja. Also die haben alle schon in ihrer Rookie-Saison gut funktioniert. Und dass man immer sagt, ja, Rookie-Quarterback und langsam, erste Jahr, die Ansprüche, umso mehr ich mich da reingelesen habe, auch wenn man jetzt ins nächste Jahr guckt, da hast du eine Ausnahme, finde ich, aber sonst hat man wirklich schon gesehen, dass in den Rookie-Jahren die Quarterbacks entsprechend funktioniert haben. Denn in 2018 ist Baker Mayfield von den Browns an 1 gedraftet worden, dann ist Sam Darnold zu den Jets gegangen, Josh Allen wurde zu den Bills gedraftet und der sah richtig schlecht aus. Also das ist der einzige Quarterback, von dem ich wirklich in den letzten zig Jahren sagen kann, also der in der ersten Runde oder früh in der ersten Runde gedraftet wurde, von dem man sagen kann, ja, der sah die ersten ein, zwei Jahre richtig schlecht aus und hatte schlechte Umstände, aber hat sich dann noch entsprechend entwickelt. Denn Baker ist für mich auch so ein Fringe-Starter, Sam Darnold und Josh Rosen. Ja, Josh Rosen ist gar nicht mehr, glaube ich, in der NFL. Sam Darnold kannst du auch nicht gebrauchen. Lamar Jackson ist in dem Jahr gedraftet worden, aber an 32, da sind die Ravens in die erste Runde reingetradet. Aber die haben grundsätzlich da schon ein ziemlich gutes Team gehabt. Und ich glaube, da sind Umstände, die man eventuell vergleichen könnte. Da war Lamar natürlich direkt in einem Team, das sehr, sehr erfolgreich war, super gespielt hat. Ja, Josh Allen hat spät diese Entwicklung genommen. Baker Mayfield hat auch in seinem Rookie-Jahr okay ausgesehen, aber dann kam auch relativ schnell der Knall. Deshalb auch in der Klasse, glaube ich, bis auf Lamar Jackson, das finde ich einen interessanten Vergleich, vielleicht kein Quarterback, der eine vergleichbare Situation vorgefunden hat wie Caleb Williams.
Ja, bin ich bei dir. Und bei Lamar Jackson ist ja die Sache, dass natürlich vielleicht vergleichbare Situationen, aber halt absolut unterschiedliche Quarterbacks. Also ich glaube, unterschiedlicher könnten die beiden ja nicht sein von ihrem grundsätzlichen Skillset her. Deswegen auch schwierig zu vergleichen. Aber wenn es, was du sagst, wenn es den Surrounding Cast, was das angeht, da kann man schon auf jeden Fall ja Vergleiche ziehen zu den Bears in 2024.
Ja, vor allem, ich meine, die O-Line war halt richtig gut, die Defense war richtig, richtig gut und du hattest zumindest so einen Mark Andrews, ne, der damals ja schon ziemlich gut war. Ich meine, die Wide Receiver mit John Brown, Michael Crabtree und Willie Snead, aber du hattest da ein hervorragendes Run-Game, du hast um die Stärken von Lamar Jackson gecoacht und da ist schon wieder der Punkt, okay, wenn du eine gute O-Line hast, eine gute Defense und gutes Coaching, da fehlt dir halt nur das eine Puzzleteil und Lamar ist so ein bisschen der Einzige, der in ordentliche Umstände kam, ohne Supporting Cast, der direkt relativ gut funktioniert hat. Ja, Josh Allen hat man gar nicht absehen können. Auch da war die Grundsituation fatal. Und genauso muss man ja schon fast sagen, wenn man auf 2017 guckt, mit Trubisky, über den wir gesprochen haben, und Deshaun Watson. Bei Patrick Mahomes muss man halt einfach auch mal sagen, ja, er wurde an 10 gedraftet, aber die Chiefs sind von 27 nach einem Trade mit den Bills hochgetradet. Und auch da war das Team halt richtig gut. Das war ein Playoff-Team. Und deshalb glaube ich, dass da auch gute Umstände vorgeherrscht haben und er auch die Möglichkeit hatte, ein Jahr zu sitzen. Die Situation wird Caleb jetzt nicht haben. Aber ich glaube, dass es einen einzigen Quarterback gibt und den Namen haben wir in dem Kontext immer wieder gehört. Und das war Andrew Luck. Ich habe mir noch ein bisschen was zu Andrew Luck rausgesucht, weil immer über Rekorde gesprochen wird und in dem Rookie-Jahr. Und Andrew Luck kam tatsächlich damals, als er 2012 war es, meine ich, an 1 zu den oder von den Colts gedraftet wurde, mit Reggie Wayne und Donnie Avery im Team. Das waren beides auch so 1000-Yard-Receiver mit Dwayne Allen als Tight End und Vic Ballard als Running Back. Ist jetzt nicht super krass, aber es war schon gut. Die O-Line war die ganze Karriere mies, deshalb ja, hat Andrew Luck auch frühzeitig seine Karriere beenden müssen. Aber da ist auch noch der in 16 Spielen entstandene Rookie-Quarterback-Rekord entstanden mit 3.474 Yards. Die 23 Touchdowns sind nicht Rekordhalter. Den Rekord hält immer noch Justin Herbert. Justin Herbert hat, was habe ich eben gesagt, 31 Touchdowns in seiner Rookie-Saison geworfen. Andrew Luck hatte 18 Interceptions, hatte kein gutes Quarterback-Rating, aber 3.400 Yards. Ja, die Andrew Luck-Vergleiche. Was glaubst du so alleine, wenn man guckt, in welches Talent hat Caleb und was für eine Situation kommt er? Glaubst du mal, kann man parallel ziehen?
Also ich glaube ganz klar, dass die Situation von Caleb noch mal ein Stück besser ist, vor allem wenn man drauf schaut, wie viel Erfahrung die Waffen schon haben, die Caleb jetzt bekommt. Man hat mit Keenan Allen einen wahnsinnig erfahrenen Wide Receiver, DJ Moore ist 26, wird 27. Cole Kmet hat jetzt schon ein paar Seasons als Tight End auf den Schultern. Das ist schon nochmal ganz anders über Andrew Luck, der mit Reggie Wayne einen Rookie hatte, mit dem Wide Receiver, mit Tight End Dwayne Allen einen Rookie und mit Tight End Kobe Fleener. Und da muss ich sagen, da sind die Stats dann noch beachtlicher, als sie sowieso schon sind. 3 Rookies von, keine Ahnung, seinen ersten 6, 7 Waffen ist schon eine Hausnummer.
Ja, absolut. Also wenn man jetzt so grundsätzlich guckt, weil man muss ja auch immer, finde ich, ein bisschen das Talent vergleichen oder ja, schon das Talent vergleichen, weil wenn man guckt, wer aus dem Draft kommt, und ich würde jetzt unabhängig der Umstände Caleb nicht mit Josh Rosen vergleichen wollen, weil da sind die Umstände wirklich egal. Aber wenn man die Qualität der Quarterbacks anguckt und sich meinetwegen Patrick Mahomes, einen Lamar Jackson, einen Justin Herbert rausguckt, sich einen Joe Burrow vielleicht mit rauspickt und Josh Allen, ich glaube, von all diesen Quarterbacks, da hat Caleb wahrscheinlich schon die beste Situation. Ich glaube, Trey Lance wäre der Einzige gewesen, von dem ich gesagt hätte, dass er vielleicht noch eine bessere Situation hätte als Caleb Williams.
Ja, bin ich voll bei dir. Trey Lance war halt die Sache, wie wir gerade schon angesprochen haben. Ich glaube, das hat einfach vom System nicht funktioniert. Aber wenn wir jetzt nur auf den Surrounding Cast anschauen, kann man da ein Argument dafür finden, dass es ähnlich ist wie bei Caleb oder vielleicht sogar noch einen Tick besser in dem Kontext. Bei Joe Burrow, also unsere O-Line, wir haben sie sehr oft kritisiert, aber wenn man jetzt nur die Personalien vergleicht, dann ist unsere Bears O-Line in diesem Jahr definitiv besser und kann auf jeden Fall eine Average bis besser als Average O-Line werden. Ich habe sie vielleicht so, wenn sie wirklich performt, in den Top 12 aktuell, mal sehen. Und wenn man das natürlich mit Burrow vergleicht, mit Platz 30 in seiner Rookie-Season, ja, das ist schon nochmal ein Riesenunterschied.
Ja, denn wenn man sich am Ende anguckt von all diesen genannten, ne, welche dieser Quarterbacks sind wirklich, wirklich gut geworden oder waren mal richtig gut, ehrlich gesagt sind es Andrew Luck, Deshaun Watson war natürlich in seiner Zeit bei den Houston Texans auch eine richtige Maschine, trotz schlechter Umstände, aber mit DeAndre Hopkins, dann Lamar Jackson, Josh Allen, Justin Herbert, Joe Burrow, danach hast du Spieler wie, ja, die Starter sind und die einen besser, die anderen schlechter, wie Murray und Trevor Lawrence, Jordan Love, Tua, die dann schon ganz gut sind, Baker dahinter und davon, aber von diesen ganzen guten Quarterbacks hatten ja im Prinzip, die in der ersten Runde gedraftet wurden, nur Andrew Luck und Patrick Mahomes und Lamar Jackson, so wirklich gute Umstände. Deshalb, wenn man jetzt sieht, okay, das Talent ist da und selbst wenn es kein Andrew Luck oder Patrick Mahomes Talent ist, weil das ja schon einzigartig ist, kann man nicht hoch genug sein, glaube ich. Denn ich habe eben die Rekorde mal angesprochen. Passing Yards bei Andrew Luck 4374 und danach Herbert mit 4336. Und dann kommt schon CJ Stroud, den ich auf jeden Fall auch schon mit da reinnehmen würde, der diese Riege für mich erreicht, mit 4108 Yards. Und Passing-Touchdowns mit Herbert mit 31 und danach tatsächlich Baker Mayfield mit 27 Passing-Touchdowns. Also ich wüsste keinen Grund oder ich sehe keinen Grund, warum der Hype-Train hier stoppen sollte. Also das gibt mir eigentlich nur Grund zu glauben. Und ich finde dieses Damoklesschwert, was so über den Chicago Bears hängt, man kann keinen Quarterback entwickeln, man hatte noch nie einen 4.000-Yards-Passer. Also, boah, ich sehe keinen einzigen Grund, warum wir das nicht schon ehrlicherweise in der Rookie-Season erleben sollten, könnten.
Ist das zu viel ähnlich. Druck? Ich glaube nicht. Caleb, die ersten Pressekonferenzen, die ersten Interviews, die man so gesehen hat, man merkt, dieser Typ ist einfach, er weiß, was er kann, er ist aber nicht cocky, er ist einfach selbstbewusst, er weiß, dass er ein guter Quarterback ist, er hat Ziele vor Augen, er will den Super Bowl gewinnen und nicht nur einmal mit den Bears, meinte er. Und er hat selber gesagt, auf die Frage, ob es Druck ist oder ob es Ausreden gibt, hat er gesagt, ey, es gibt keine Ausreden. Schaut unseren Receiving Core an, schaut unseren Running Backs an. Es gibt keine Ausreden und er will auch keine Ausreden für sein Rookie-Jahr. Deswegen, es ist natürlich hochgegriffen, wenn man sagt, okay, wir hatten noch nie einen 4.000-Yard-Receiver, aber wenn man so das im Vakuum betrachtet.
Besser, Receiver.
Genau.
Auch nicht.
Wenn man es im Vakuum betrachtet, dann muss man schon sagen, es ist alles da, es ist angerichtet. Wenn Caleb sein Spiel auf die NFL translaten kann und Shane Waldron sein Offensive Scheme an Caleb anpasst, was so, glaube ich, die größte Prämisse ist an dem Ganzen und wo so dieses größte funktioniert oder scheitert es doch liegt, dann sehe ich da auch keinen Grund dafür, da negativ zu sein.
Ja, ich habe mir mal die Projection von PFF für Caleb Williams rausgesucht und die haben so ein bisschen unter verschiedenen Parametern das Ganze aufgebaut und zwar in einem League-Average-System mit 25% Play-Action-Rate, mit einer Pressure-Rate von 35% und einer Quick-Throw-Rate von 50%, das heißt von Pässen unter 2,5% und einer Short-Throw-Rate von 50%, das ist so dann dieser League-Average, dann wäre das Ergebnis im Average bei 7,1 Yards per Attempt und 63,4 Completion Percentage im NFL-Durchschnitt. In 2023 wäre man mit diesem Schnitt bei, ich habe mal geguckt, bei Quarterbacks, die mindestens 50% der Snaps gemacht haben, das waren 24 Stück, da wäre man bei Yards per Attempt auf 14, in der NFL sogar tatsächlich über Mahomes und Herbert, hätte bei der Completion Percentage Platz 18 und, insgesamt bei allen Teams wäre das der Fall und bei den durchschnittlichen Attempts, das ist für mich dann auch interessant, weil klar, die einen passen deutlich mehr als die anderen. Bei 24 Quarterbacks mit 50% Snaps, da wären wir so auf 12. Das wäre ungefähr, ja, bei CJ Stroud ungefähr die Range mit 553 gewesen. Und bei dem Ergebnis, wenn man mit diesen Parametern rechnet, ich weiß, das war jetzt ein bisschen undurchsichtig, aber grundsätzlich, die Parameter waren hoffentlich am Anfang klar, würde Caleb Williams bei knapp 3.926 Yards rauskommen. Man hat so ein bisschen seine Projection dazugenommen. Ich habe von Colin Coward eine Prediction für Caleb mit 24 Touchdowns und 8 Interceptions bei einer 90er, bei dem 90er Quarterback Rating gelesen. Finde ich ein bisschen lame. Eine dritte Projection, die ich gelesen habe, war von Windy City Gridiron. Da hat man gesagt, und da würde ich mich mal interessieren, was du davon hältst, es wird davon ausgegangen, dass ein bisschen weniger als im Average gepasst wird, weil man es kann. Ja, weil man eine vernünftige O-Line hat, weil auch das offensive Scheme schon den Run ja dann doch irgendwie implementiert unter Shane Waldron. Und dann wäre man quasi bei 343 Completions von 544 Attempts, einer Passing Completion von 63,1%, 3.754 Yards, 24 Touchdowns, 14 Interceptions, 6,9 Yards per Attempt, 87er Passer Rating, über 50 Sacks. Da bin ich mal gespannt. Ja, man hat das, weil das wurde ein bisschen auch Calebs Spielstil zugeordnet. Man guckt, im Schnitt wurden die Quarterbacks in den letzten 5 Jahren, die Rookies, 48 Mal im Schnitt gesackt. Das wäre dann eine 8,6%ige Sack Rate per Dropback. Aber diese ganzen Predictions, die laufen so alle zwischen 3.700 und ja 4.000 Passing Yards tatsächlich, wenn Caleb seine 17 Spiele macht.
Ja, das wäre doch natürlich eine Ansage. Ich glaube, das würden wir so unterschreiben. Also alles, was so nah an die 4.000 kommt oder sogar über 3.5, ist ja was, das wir ja wahnsinnig selten gesehen haben. Um auf deine Frage zurückzukommen, es sind immer noch die Chicago Bears. Also ich glaube nicht, dass das Running Game komplett abandoned wird. Man hat mit DeAndre Swift, es war der erste Move in der Offseason, also ganz klar auch quasi den Value des Running Backs gewertet, vor allem in der Franchise. Man hat Khalil Herbert noch und Roshan Johnson, von dem ich viel erwarte in der Saison. Ich glaube schon, dass man mehr passen wird als jetzt mit Justin Fields und auch mit Mitch Trubisky, einfach auch wegen dem Scheme von Shane Waldron. Ich glaube, dass da viel Quick Passes, viel 12 Personnel, viel auch Cole Kmet eingebunden wird und natürlich mit unseren 3 Stud Receivern. Also ich glaube schon, dass viel gepasst wird, aber man wird das Running Game nicht vernachlässigen. Es gehört einfach zu der Identität der Chicago Bears und mit dem Running Back Core, der definitiv solide ist, wäre das ja absoluter Quatsch, das auch zu machen. Öffnet Wege im Play Action, öffnet ja ganz ganz viele Wege für die Offensive und ich glaube, Shane Waldron ist da ein Koordinator, der das ganz gut ausnutzen kann.
Ja, also grundsätzlich, wenn man sagt, dass man einen ja guten, also überdurchschnittlichen Rookie nächstes Jahr hat, der aber, wie wir jetzt schon mal gesagt haben, wir werden uns auch in den nächsten Wochen nochmal den Supporting Cast und Co. angucken, wenn man das so alles mit einnimmt oder mit einbezieht, glaube ich oder bin ich fest davon überzeugt, dass man da auf jeden Fall eine richtig ordentliche Rookie-Saison haben wird. Also es wird nicht vergleichbar sein mit dem, was wir in Chicago sonst gesehen haben. Es gibt für mich auch keinen Grund zu glauben, warum Caleb jetzt in seiner Rookie-Saison deutlich schlechter sein sollte als meinetwegen tatsächlich ein Joe Burrow, ein Justin Herbert, ein Andrew Luck, so in die Riege, wenn man da tatsächlich doch ganz groß greift. Oder, also ich glaube, dass der Floor tatsächlich Trevor Lawrence ist, auch statwise.
Ja. Ja.
Und dass man dann so ein bisschen das Ceiling Andrew Luck, das wäre dann auch Passing Yards so 3600 bis 4200, 300 Passing Yards. Denn das Talent muss man in der Riege erstmal einordnen. Und wir haben ja schon gesagt, der Supporting Cast war, glaube ich, in den letzten 10 Jahren für einen Rookie-Quarterback nie besser. Man muss jetzt so ein bisschen gucken, wie das Coaching damit funktioniert, aber da bin ich relativ optimistisch. Dazu kommt natürlich die Defense, die man im Nacken hat. Und Tory Taylor, richtig versagt, Tory Taylor in den Special Teams, der natürlich auch da einen Einfluss drauf haben wird, hoffentlich. Ich bin sehr gespannt, aber ich höre schon, wir sind da sehr, sehr optimistisch. Die Umstände waren nie besser für einen vergleichsweise talentierten Quarterback oder vergleichsweise talentierten Rookie. Also es gibt keinen Grund zu glauben, warum wir nicht mittelfristig, kurzfristig, vielleicht auch schon in 8 Monaten unseren ersten 4000 Yards-Passer haben.
Ach, das geht runter wie... Wie ist das Sprichwort? Öl?
Wie Öl. Ja, es ist so schön, weil man hört von allen, man wird überall wahrscheinlich von anderen Teams, wir werden das in der Rivalry Week, die wir dieses Jahr auch wieder machen, man wird wahrscheinlich auch wieder gebremst werden, wenn man sagt, ja, wenn die Packers oder die Vikings kommen, ja, ihr hattet noch nie einen 4000-Yard-Passer und es sind immer noch die Bears. Aber es ist halt ein komplett neues Zeitalter. Es ist ein unfassbar talentierter Quarterback. Es sind 3 Receiver, die alle 1000 Yards im Tank haben. Du hast einen Top 10 Tight End. Du hast eine zumindest mittelmäßige, wenn nicht sogar gute Offensive Line. Und du hast eine richtig gute Defense. Deshalb, der Hype Train lässt sich nicht mehr aufhalten. Ich glaube, es ist Zeit, Tickets zu buchen. Ich bin da sehr, sehr optimistisch. Und ja, nächste Woche gucken wir uns dann den Supporting Cast mal genauer an. Wen hat Justin Fields da und wo ordnen wir den? Ach, Justin Fields, guck mal, mein Herz blutet, den Caleb Williams da hat. Und die Frage, die wir uns da stellen, ist, wo ordnen wir den Supporting Cast im NFL-Standard ein, so ein bisschen in der Liga? Dafür haben wir uns einen grandiosen Gast eingeladen. Also könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, mit Expertise pur. Matze, hast du noch was du unbedingt loswerden willst?
Ich bin soweit versorgt und ich wollte da dich jetzt auch gar nicht unterbrechen, auch mit Justin Fields. Mir ist auch gar nicht aufgefallen jetzt so, weil wir so viel von Justin Fields gesprochen haben, seit wir den Podcast machen. Und es war dann so ein Automatismus. Ich habe auch nur abgenickt in der Cam. Er kommt komplett vorbei. Es ist natürlich Caleb. Let's go.
Let's go. It's Caleb Williams time. Für euch alle, ja, ich weiß, dass sich der eine oder andere vielleicht auch nicht so in dieser Twitter-Landschaft bewegt. Das macht auf jeden Fall Sinn, gerade wenn man da so ein bisschen Bears-Content konsumieren will, macht es auf jeden Fall Sinn, folgt uns auf jeden Fall. Und wir gucken, dass wir euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Es kommen immer wieder coole Sachen. Romo Dunsel war jetzt total geschockt von den Leading Receiver Stats der Bears. Er konnte gar nicht glauben, dass das Career Stats waren. Ich glaube, er ist da guter Dinge, dass er die in seiner Bears-Karriere brechen kann. Auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Müsst ihr auf jeden Fall mal reingucken. Wir werden euch da weiterhin mit allen Infos versorgen, auch rund ums Stadion, denn da gibt's irgendwie immer wieder und zwischendurch wahrscheinlich Neuigkeiten. Wir haben euch da letzte Woche schon so ein bisschen ins Boot geholt. Ja, und jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt ist der Ole bei mir zu Gast und wir gucken uns den, ja, vielleicht dann doch polarisierendsten Draftpick dieses Jahr an mit Tory Taylor und warum Tory Taylor ein Superstar ist und uns die Advantage gibt. Wir hören uns gleich, Matze. Wir hören uns nächste Woche, glaube ich, nicht. Du bist nächste Woche nicht am Start.
Genau.
Aber danach gut erholt, in alter Frische. Halt die Ohren steif. Bis dann.
Viel Spaß heute. Bis dann. Ciao.
Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid zum Short. Und wir haben uns natürlich aufgrund des Drafts jetzt noch mal ein bisschen Expertise reingeholt. Denn jetzt in Chicago brauchen wir ein bisschen Pantherliebe. Wir hatten ja in der letzten Saison schon mit Trenton the Guillotine Gill einen Panther, mit dem wir letztes Jahr nicht so happy waren. Und dafür haben wir uns den Ole eingeladen vom Sunday Morning Kicker Podcast. Ole, danke, dass es geklappt hat. Wie geht's dir?
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mir geht's ganz wunderbar. Ich hoffe, allen Bears-Fans nach der Draft kann ich mir nichts anderes vorstellen. Es muss jedem gut gehen.
Ja, ich höre schon raus. Es gibt ja immer so zwei Lager, die Draft und der Draft. Du hast dich da schon mal jetzt vorab ganz klar positioniert. Aber wir wollen über das Wesentliche sprechen. Erstmal, wer ich dafür, wer dich noch nicht kennt, erzähl mal ein bisschen was zu dir, erzähl was zu deinem Podcast und warum du ein Experte für Kicker, Panther und Special Teams bist.
Ja, wie du schon erwähntest, ich betreibe den Sunday Morning Kicker Podcast. Seit gut 4 Jahren erscheint er jeden Dienstag und ist tatsächlich ein Podcast, der sich ausschließlich um Kicker und Panther kümmert. Das kommt dadurch, dass ich früher mal dachte, ich könnte vielleicht auch Kicker oder Panther werden. Das hat nie. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber die Liebe zu Kicker und Panther, die ist mir ja gleich geblieben. Die blieb immer da. Und ja, so kam es, dass ich dann, nachdem ich lange Zeit über GFL-Football für ein lokales Magazin hier berichtet habe, dann gedacht habe, ach, ich mache das Ganze in einem Blog. Und wenn ich dann schon mal einen Blog habe, dann kann ich auch endlich meine Kickerliebe voll ausleben und muss nicht auf andere Leute hören. Und ja, wie jeder normale deutsche Football-Blogger habe ich im Zuge der Pandemie das Ganze dann in einen Podcast umgewandelt, den ihr jetzt seit, ja, wie gesagt, über 200 Folgen jetzt schon hören könnt.
Ja, überragend, weil wenn du dienstags rauskommst, dann können Bears-Fans bei, oder unsere Hörer alle, dienstags bei dir reinhören und dann mittwochs bei uns. Da ist auf jeden Fall genug Zeit da. Und du hast es schon angesprochen, so ein bisschen Pantherliebe, Kickerliebe kommt ja so ein bisschen in der NFL-Bubble irgendwie immer so ein bisschen zu kurz. Wir haben letztes Jahr in Chicago schon mitbekommen, dass man auch gerade auch mit einem vor allem jetzt mittelmäßigen Panther so ein bisschen Bauchschmerzen über die Saison haben kann. Aber dafür haben wir dich jetzt da. Vielleicht erzählst du uns erstmal, warum ja die Panther-Position eigentlich doch viel, viel wichtiger in der NFL ist, als ja, als sie irgendwie wahrgenommen wird.
Naja, Football ist ein Spiel, in dem es hauptsächlich um Feldpositionen erstmal geht. Und die Feldposition zu wechseln, ist die Aufgabe des Panthers. Wenn du also einen schlechten Panther hast, dann steht deine Defense jedes Mal in einer ja, prekären Situation da. Das sieht mit einem guten Panther dann schon ganz anders aus. Deswegen, ja, ich kann schon verstehen, dass Panther und Kicker, die werden ab und zu belächelt, die machen nichts, stehen im Training nur doof rum und erzählen sich Witze. Ja, das, wer also mal ein Footballtraining gesehen hat, die stehen immer an der Seite, die werden am Anfang meistens mal kurz gebraucht und vielleicht am Ende nochmal und ansonsten können die machen, was sie wollen. Da ist selbst in der NFL meistens kein echter Coach dabei, sondern meist nur irgendeiner, der den mal einen Ball bringt oder so. Also die sind schon immer so ein klein wenig besonders gewesen, aber sie sind halt extrem wichtig und wie wichtig sind, das merkt man halt immer in dem Moment, wenn es nicht gut läuft. Ja, das ist, Andrew Brandt sagt immer so schön, das ist, wie man herausfindet, ob man einen guten Anwalt hat, das merkt man auch erst in dem Moment, wo man den braucht. Ja, und so ist es bei Kickern und Panthern auch, erst in dem Moment, wo das nicht so läuft, dann merkt man, ach, der ist vielleicht doch gar nicht so gut wie derjenige, den wir uns haben wollen. Und ich meine, Chicago Bears-Fans, die wir sind auf der Kicker-Position, wie es ist, wenn das vielleicht nicht ganz so gut läuft.
Ja, da tritt es bei uns offene Türen ein. Deshalb will ich da von der Kicker-Position so schnell wie möglich thematisch jetzt auch wieder weg. Wir alle haben, glaube ich, dieses Geräusch noch in den Ohren. Lass uns aber mal kurz über den Draft reden, denn es wird ja immer schon oder häufig von Experten jeder NFL-Bubble irgendwie kritisiert, wenn man, wie die Bears jetzt in Runde 4, einen Kicker, einen Panther, die 49ers waren letztes Jahr ja mit dem Kicker, mit Jake Moody in Runde 3, auch so ein Team. Warum glaubst du, ist das immer noch so, dass Experten diese Picks immer noch mit zu wenig Value versehen oder diese Picks dann immer noch entsprechend kritisieren?
Naja, das Problem bei Kickern und Panthern ist, das ist tatsächlich bei Kickern noch ein bisschen mehr als bei Panthern, dass man unglaublich schlecht vorhersehen kann, wie die in der NFL performen werden. Denn das ist halt dann doch nochmal ganz was anderes. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man sagt, ja, den sehr früh nehmen, das, da würde ich auch nicht zu raten. Ich habe rein zufällig, Marketing sagt mir gerade, ich muss Werbung machen, ich habe gerade rein zufällig ein Buch geschrieben, in dem ich unter anderem auch diese Problematik anspreche. Und ich habe die Zahlen, ich bin so ein bisschen ein Zahlenfanatiker, mal aufgedröselt gehabt und ein Kicker oder Panther, der gedraftet wird, wenn er denn überhaupt gedraftet wird, wird in der NFL etwa an Position Durchschnitt 170 gedraftet. Sehr hohe Standardabweichung. Deswegen alles, was du, ich sage mal so, bei 120 und davor nimmst, ist extrem früh. Ihr habt jetzt mit 122, das ist also auch schon sehr, sehr früh für einen Kicker oder Panther. Das, ja, muss man sehen, ob sich das wirklich ausgeht an dem Value. Nun war es bei euch halt einfach so, dass ihr hattet ja nicht ganz so viele Picks und da wäre die Draft ja eigentlich Schluss gewesen für die Chicago Bears. Da kann ich dann schon verstehen, dass man das macht. Man hätte vielleicht, hätte man den Pick, ich sag mal, Ende der vierten Runde gehabt, das dann vielleicht lieber gesehen, oder wenn man einen Fünf-Runden-Pick hätte und er wäre noch da gewesen, dann hätte man da sicherlich zugeschlagen. Aber ich denke, da sind halt wieder ein paar Faktoren zusammengekommen. Würde ich dazu raten? Ja, ich muss natürlich aus meiner Sicht sagen, natürlich rate ich dazu, das wäre ich sonst nicht angedacht, wenn in der siebten Runde gedraftet worden wäre. Aber ich muss schon sagen, also ich sehe es auch kritisch, ein Pick vor 150 etwa, da muss der GM sich schon ja gute Gedanken gemacht haben und sich auch der Kritik bewusst sein, dass wenn der nicht sofort einschlägt, dass es dann doch ja böse Fragen in den Pressekonferenzen geben wird.
Ja, pass auf, den Aufhänger nehmen wir direkt mit, denn du hast gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Viele versuchen immer, machen die Werbung am Anfang, am Ende. Wir machen es jetzt mal anders. Was hast du für ein Buch geschrieben? Was steht da so drin und wo kann man das kaufen? Weil ich glaube, dass Bears-Fans besser die Saison darauf vorbereitet sein sollen, sich in einer Panther-Debatte gut auszurüsten.
Ja, es heißt The Special Ones, Kicker und Panther, Untertitel Die echten American Footballer. Meine Frau findet den zu meta, ich finde den extrem gut mit dem Titel. Ja, es geht darum von der Geschichte des Kickens und Pantens, ja, also wie hat sich American Football, warum heißt es denn Football, wie hat sich das entwickelt, zu obskuren Regeln von Kicken und Panten. Also wer schon mal wissen wollte, wie man einen Punkt mit einem Safety erzielt, der kann es da erfahren. Und dann gibt es natürlich jede Menge kleine Geschichten über Spieler, über Panther und ein eigenes Kapitel, ganz wichtig natürlich, über australische Panther. Denn da bin ich A, großer Fan von und B, habe ich relativ viel Zeit damit verbracht, mich mit denen auseinanderzusetzen und konnte da auch so ein bisschen Einblicke gewinnen, wie da gearbeitet wird. Denn einer der Gründer der Firma, die auch Tory Taylor hervorgebracht hat, der war quasi eine meiner Quellen und stand mir ab und zu da zur Verfügung. Also ihr findet es überall im Buchhandel, könnt es überall bestellen, The Special Ones, Kicker und Panther.
Ja, sehr gut. Dann wisst ihr Bescheid. Und ja, um den Bogen zu schlagen, Tory Taylor, Panther aus Iowa, gedraftet von den Chicago Bears an 122, kommt jetzt mit 26 Jahren in die Liga. Und ich als laienhafter Betrachter von Panther muss auch erstmal sagen, staturtechnisch schon eine Erscheinung, oder? Ich glaube, er ist irgendwas über 100 Kilo, 1,93. Ja. Ist das so normal für Panther oder ist das schon so schon ein Typ?
Ist schon ein Typ, aber in diesem Jahr unter anderem nicht ungewöhnlich gewesen. Er ist 6'4 groß, 225 Pfund. Das ist schon, ja, auch als Tight End Linebacker wäre er da gut aufgestellt. Der sieht schon aus wie ein Football-Spieler. Und wenn man da Kairos Santos dann dagegen ja, da weiß man dann schon eher, wer da in der NFL spielt und wer nicht. In diesem Jahr war es tatsächlich nicht ungewöhnlich. Alle Top-Panther waren ähnlich gebaut, sage ich mal. Mein persönlicher Top-Panther, Ryan Rico von BYU, den hatte ich noch ein klein bisschen höher als Tory Taylor. Der ist sogar 6'5 groß. Also die sind alle schon ja mittlerweile bei Panthern sehr gut gebaut. Kicker tatsächlich in diesem Jahr auch alle relativ groß gewesen. Aber da hat man doch häufiger mal welche, die, sagen wir, Normalgröße haben. Also irgendwo zwischen ja, auch mal unter 1,80 groß sind. Das ist da bei NFL-Spielern nicht so. Aber ja, der ist schon sehr robust gebaut. Und du hast schon erwähnt, ist zurzeit 26, wird 27, bevor die NFL-Saison beginnt. Also der ist jetzt auch nicht mehr so ganz grün hinter den Ohren.
Ja, kann ja auch für einen Panzer auch mal ganz gut sein. Anders als bei anderen Positionen, wenn da ein bisschen Erfahrung drin steckt. Aber was mich bei Tory Taylor auch nochmal in Persona interessiert, du hast es auch eben angesprochen zu den australischen Panthern. Wie kommt das, dass die NFL oder dass immer mehr Australier in die NFL kommen und auch gerade als Panther dann fungieren? So, wie kann man sich das vorstellen, dass da überhaupt so eine Bewegung fast schon stattfindet?
Ja, ich verweise da natürlich auf das Buch, da könnt ihr das in aller Ausführlichkeit nachlesen, warum dem so ist. Es kommt im Wesentlichen dadurch, also man muss sich vorstellen, in Australien wird halt Australian Rules Football gespielt, so wie wir bei uns hier Fußball spielen, oder es wird gerne als Vergleich genommen, in den USA geht halt jeder Vater mit dem Sohn raus in den Garten und wirft einen Baseball, und das kann dann jeder, mancher besser, mancher nicht so gut, aber jeder kann das zumindest. Jeder kann einen Baseball fangen und jeder kann einen Baseball werfen. Und in Australien ist es halt so, dass die alle Australian Rules Football im Garten mit den Kindern spielen. Und dementsprechend haben die schon automatisch so einen kleinen Punt drauf, denn im Australian Rules Football wird der Ball mit dem Fuß, darf auch mit der Hand, aber wird mit dem Fuß gepasst. Sprich, da muss man dann jemanden in 20 Meter Entfernung sehr punktgenau aus dem Lauf heraus treffen. Und wenn man das halt schon als Kind macht und da 10 Jahre lang einfach ja Erfahrung da schon aufgebaut hat, dann ist es nicht ganz so schwer, das Ganze auf das Punten beim American Football zu transferieren. Und das hat sich Nathan Chapman und John Smith, die beiden haben sich das in Mitte der 2000er gedacht, also dass die könnte man noch mal probieren. Chapman hatte es damals als Panther bei den Packers mal probiert, ist da aber im Trainingscamp gescheitert und hat dann so gedacht, wenn mir das irgendeiner mal gezeigt hätte, was ich hier eigentlich machen sollen, wäre das gar nicht so schlecht gewesen. Und wenn ich ja mal nach zu Hause mich umgucke, haben wir da jede Menge junge Leute, die eigentlich den Ball super schießen können, aber halt ein Australian Rules Football und nicht ein American Football. Wenn ich denen das beibringe, NFL, werden die, ja, vielleicht, aber da ist die Chance sehr gering. Aber College, da haben wir allein auf dem Top-Level haben wir über 130 Schulen, die ins College zu bringen. Das könnte ich doch schon schaffen. Und der hat daraus ein Business gemacht, muss man auch immer sagen. Das ist ein Geschäft, ja. Also die verdient damit ihr Geld. Das ist keine gemeinnützige Organisation, die den Colleges da Spieler zur Verfügung stellt, sondern die bekommen von den Spielern, die dann natürlich ein Stipendium, welches je nach Schule dann halt mehrere hunderttausend Dollar wert sein kann, bekommen, die werden von denen entlohnt. Also das ist auch nicht so ganz günstig. Ja, die nehmen auch nicht jeden. Also ich kann da nicht hingehen und sagen, ja, ich will es mal wissen, sondern die haben ein knallhartes Auswahlverfahren und nur wenn die Potenzial sind, dann nehmen die dich überhaupt und erst in dem Moment darfst du dann den 15.000 Dollar in die Hand drücken, damit sie dich dann trainieren. Dafür wirst du ziemlich sicher auch ein Stipendium in den USA bekommen. Und also die haben das wirklich so perfektioniert, dass mittlerweile über die Hälfte aller Panther im höchsten College-Football-Bereich Australier sind. Ja, das ist, mittlerweile gibt es da richtige Generationen. Also Utah beispielsweise, die haben, ich glaube, seit 2013 nur noch australische Panther. Und das läuft tatsächlich ab wie, Nathan Chapman hat es mal mit einer Pizza-Bestellung verglichen. Also die College-Coaches rufen an, hier, wir brauchen jemanden, der den Ball exakt an die 15-Yard-Linie außerhalb der Numbers packen kann. Rest ist uns vollkommen egal, Hangtime egal. Was hast du da? Und der sagt dann, alles klar, kein Problem. Ich habe hier 3 Jungs, hier sind die Tapes davon, welchen bist du? Ja, und die nehmen das dann auch, weil mittlerweile halt die Erfahrung so groß ist und das Vertrauen zu Chapman und Smith einfach so groß sind, dass die ungesehen halt die Leute holen. Denn es ist halt ein bisschen schwer, die einfach in die USA zu fliegen, damit die da einmal kurz 5 Punts machen, sondern die müssen halt sich darauf verlassen, was Chapman sagt und denen an Tape zur Verfügung stellt. Und ja, der könnte denen natürlich auch nur die 30 super Punts, die der hatte, und die 600, die er sonst gemacht hat, waren alle Mist. Aber das ist einfach die Vertrauensbasis, die da mittlerweile da ist. Und dadurch, dass halt so viele College-Panther Australier sind, geht halt eine Welle los, dass halt auch sehr viel mehr Panther in der NFL aus Australien kommen werden. Wobei da das noch ein klein wenig dauern wird, was ein bisschen mit den Techniken zu tun hat im Punting. Und ich weiß nicht, wie tief ich da jetzt reingehen soll.
Ach nee, das passt schon. Wir wollen da mal speziell auf Torrey Taylor zu sprechen kommen. Vielleicht erzählst du uns einfach selber mal ein bisschen was Sportliches zu Torrey Taylor. Was rechtfertigt ihn so früh oder als einen der eheren Panther und in dem Fall als der erste Panther im diesjährigen Draft gedraftet worden zu sein? Was macht ihn so besonders und wie gut ist er eigentlich?
Torrey Taylor ist gut. Das mal vorneweg, einfach so, damit alle Bears-Fans beruhigt sind. Also Torrey Taylor ist schon ein extrem guter Panther. Er war jetzt bei der Universität von Iowa, Go Hawkeyes. Das ist schwere Kost. Also wer ein Spiel der Iowa Hawkeyes mal angeguckt hat der letzten Jahre, das ist jetzt nicht sehr schön. Die sind extrem erfolgreich, das muss man auch sagen. Also die, ja, die gewinnen jedes Jahr irgendwie 9-10 Spiele, was im College Football sehr gut ist, denn da hat man meistens nur 12-13 Spiele. Und dementsprechend, die sind immer ganz vorne dabei, aber die gewinnen halt nur mit ihrer Defense und die gewinnen mit Torrey Taylor, der die Defense in eine absolut grandiose Position bringt. Gutes Beispiel ist ein Sieg gegen, ich glaube, es war South Dakota State, die spielen in der unteren Division. Da gewinnt Iowa mit 7 Punkten. Also 7-3 war, glaube ich, der Endstand. Diese 7 Punkte sind aber nicht durch einen Touchdown zustande gekommen, sondern durch ein Field Goal und 2 Safeties. Safeties sind unter anderem auch durch Torrey Taylor zustande gekommen. Also ja, es hat schon einen Grund, warum der da so weit vorne ist. Er hat ein extrem gutes Schussbein, nicht das überragendste Schussbein, was man je gesehen hat, aber sehr gutes Schussbein. Er hat für einen College-Panther eine sehr gute Hangtime, also die Zeit, in der der Ball in der Luft ist. Das ist bei ihm gut, noch nicht so, wie man das unbedingt haben will, aber wie gesagt, ich gehe jetzt nicht zu weit in die Unterschiede zwischen NFL-Panten und College-Panten ein. Das ist im College auch nicht so notwendig. Deswegen, er hat das schon fürs College extrem gut gemacht, aber das muss in der NFL besser werden. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Trainingsvideo gesehen von Torrey Taylor. Da hat er einen Punt mit einer Hangtime von 5,8 Sekunden. Das ist außerhalb aller Welten. Ja, alles über ist sensationell gut. Ja, also der beste Punter in der NFL in der letzten Saison hatte einen Durchschnitts-Hangtime von knapp über 4,7 Sekunden. Also wenn man da über 5 Sekunden kommt, das ist schon super. Man kann das jetzt so Trainingsvideos, ja, da jeder Punter zeigt immer Trainingsvideos, wo er Punts über 5 Sekunden Hangtime hat. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. 5,8 Sekunden ist aber schon, ja, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Was er aber so gut macht wie kein anderer Panther, zumindest in den letzten Jahren, ist, dass er die Gegner sehr, sehr gut innerhalb der 20 oder sogar innerhalb der 10-Yard-Linie pinnen kann. Auch da mit kleinen Schwächen neigt ein bisschen zu sehr dazu, Touchbacks zu produzieren. Das ist nicht immer seine Schuld, ja, also wenn er den Ball an die 2-Yard-Linie bringt und dann, ja, da stehen zwei Leute drumherum, die sich nicht einigen können, wer den Ball dann nehmen soll und er geht in die Endzone, das ist nicht immer die Schuld des Panthers, aber da hat er doch kleine Schwächen, ja, wenn man da unbedingt was rauspicken will, aber ansonsten ist er da schon das komplette Paket, wie gesagt, mit 26 halt auch nicht mehr so ganz unerfahren ist relativ gesehen. Da muss man sehen, die spielen halt erst seit 4 Jahren Football, ja, also American Football. Für viele ist das erste Spiel, was sie im College machen, das erste American Football-Spiel, was sie jeweils gemacht haben. Ja, es gibt ein paar, die gehen vorher auf ein Junior College. Da geht es ja meistens auch eher um schulische Sachen. Aber bei den Australiern ist es häufig so, das erste Spiel, und wenn du, weiß nicht, bei Ohio State oder so spielst und da hast du, ne, 105.000 Zuschauer im Stadion, das ist dann dein erstes Footballspiel, was du machst. Das muss man dann auch erstmal haben. Und bei ihm ist es auch so, also er hat Lebenserfahrung, aber relativ wenig Footballerfahrung, muss man auch sagen. Hat 4 Jahre war er Starter bei Iowa. Ja, ist dahin gekommen, wirklich. Es gibt so ein wunderschönes Foto aus dem Media Guide von Iowa, als er Freshman war. Da steht quasi nichts drin. Da steht, ja, kommt aus Australien. Mama heißen, ich weiß es nicht mehr, Kathy und Herbert, irgendwie so. mehr steht da nicht, die Eltern insgesamt. Ja, er hat insgesamt in seiner Karriere die meisten Yards im College Football erreicht, die jemals ein Spieler mit Punts erreicht hat. Hat da einen Rekord aus den 1930er Jahren aufgestellt, gebrochen. Und ja, muss man sagen, in den 30er Jahren hat man nicht ganz so viele Spiele gehabt. Das kommt noch dazu. Das war also wirklich ein grandioser Rekord, der damals aufgestellt wurde, dass der so lange gehalten hat. Aber Torrey Taylor hat den jetzt gebrochen, was eigentlich auch nicht so gut ist, denn eigentlich will man ja gar nicht. Ne? Kelly Williams hat ja gesagt, wir wollen nicht mehr, du wirst nicht panten, Junge. wahrscheinlich Torrey Taylor zurückgeschrieben, ja, mach mal deinen Job, dann sehen wir das erstmal. Aber also ich glaube, der ist ja gar nicht so schüchtern, wie er rüberkommt. Ja, also das ist schon sehr erstaunlich, dass der Rekord so lange gehalten hat, aber jetzt gebrochen wurde von Torrey Taylor. Hat im letzten Jahr den Preis gewonnen für den besten College Football Panther, der heißt der Ray Guy Award, was so ein bisschen so ein Karriere-Award dann, glaube ich, bei ihm auch war. Denn die letzte Saison war super von ihm. Aber ich glaube, da gab es tatsächlich einen Panther, der noch ein klein wenig besser gewesen wäre. Aber na, naja, das gehört da so ein bisschen dazu. Und er ist halt auch eine Type, das muss man auch sagen. Also das ist ein sehr sympathischer Mensch, ja, der unter anderem sehr viel für Charity gemacht hat bei Iowa, hat da T-Shirts verkauft und als Australier darf er ja nicht an den NIL, also die Sachen, wo College-Spieler ein bisschen Geld mitverdienen können, was ein bisschen, mittlerweile ganz gut Geld mitverdienen können, das darf er nicht, weil er halt auf einem Studentenvisum da ist und das wäre Arbeit und das ist dann verboten und dementsprechend hat er alle Einnahmen, die er mit dem T-Shirt-Verkauf erlöst hat, gespendet an eine Charity, die passenderweise den Namen Count the Kicks heißt. Da geht es um die Verhinderung von Fehlgeburten im letzten Trimester der Schwangerschaft. Da soll man zählen, wie häufig das Baby kickt. Und wenn das dann halt zu wenig kickt, dann wäre das doch eine gute Idee, dann mal einen Arzt aufzusuchen und zu gucken, ob da vielleicht irgendwas schiefläuft. Deswegen hat er das Ganze unterstützt und das nicht nur so, ja, pro forma, wie das ja manche machen, einmal kurz in die Kamera winken, sondern der war da sehr, sehr aktiv und hatte wirklich geile Shirts, muss ich auch sagen. Muss ich mir irgendwann auch nochmal holen. Also da gab es so Shirts mit dem Aufdruck hier, I came to see the punter oder nur punt oder punting is winning, was bei Iowa tatsächlich der Fall war. Oder einfach der australische Kontinent einmal als Abdruck drauf. Also da wurde schon einiges gemacht. Deswegen, da ist er schon... Ja, eine echte Type und quasi echter Star. Hat man bei Panthern auch nicht, aber er war tatsächlich, wenn man über Iowa Football gesprochen hat, da hat man nicht vom Quarterback geredet, sondern vom Panther.
Ja, es ist verrückt. Er wurde ja hier und da auch dann mal weniger als Panther gerade. Also man muss natürlich das einordnen, ne? Wenn das in der eigenen NFL-Bubble, wenn die eigene NFL-Mannschaft, wenn das eigene Team einen Panther draftet, dann wird das von der Bubble natürlich notgedrungen auch ein bisschen mehr gehypt als andere Teams, das dann außenstehend tun würden. Da hieß es immer, er ist nicht nur ein Panther, er ist eine Waffe, ja, weil er ja auch quasi, wie du schon gesagt hast, bei Iowa, ja, mehr als mitverantwortlich dafür war, dass das Team dann so erfolgreich am Ende abschließen konnte. Ich habe mir das ein oder andere Spiel versucht anzugucken, ist tatsächlich alles andere als ein Augenschmaus, es sei denn, man steht auf Panther natürlich, ich glaube, dann macht's Spaß. Ich habe mir, das habe ich in der letzten Folge hier angesprochen, eine Statistik gesucht und zwar das, und das hat mich ein bisschen beeindruckt, denn am Ende zeigt, es gibt wohl eine Studie, die zeigt, dass jeder zusätzliche Netto-Yard per Punt am Ende über die Saison 7 Punkte mehr ausmacht. Auf 17 Spieltage bei einem Yard kann man sagen, ja, okay, ne, das ist dann ein Touchdown mehr über die ganze Saison. Aber in der letzten Saison, wenn ich das mit Trenton Gill vergleiche, wären das 46 Punkte mehr gewesen, die die Bears letztes Jahr gemacht hätten, wenn man so den Average von Gill und Taylor vergleicht.
Ja, möchte ich reingrätschen, dass die Vergleiche zwischen Netto-Yards im College-Football, Punts und Netto-Yards in der NFL schwer sind. Das hängt damit zusammen, dass die Regeln klein wenig anders sind im College-Football. Da dürfen die Spieler schneller nach vorne gehen als in der NFL. In der NFL dürfen nur die Gunner ein Yard über die Line of Scrimmage gehen, bis der Punt abgesetzt ist.
Okay.
Da muss man so ein bisschen, aber natürlich sieht man das. Ja, man sieht schon, Trenton Gill war einfach, der hat ein sehr gutes Schussbein, auch gute Hangtime gehabt, aber das war es halt so einigermaßen. Ne? Also der war ja nirgendwo, wo man sagt, ach ja, das war jetzt grandios. Und das große Problem waren einfach bei ihm die Netto-Yards. Ne? Das, ne, wenn du die Brutto-Yards anguckst, das lief alles gut. Ja, da kann man sich nicht beschweren, aber die Netto-Yards, da lief es halt überhaupt nicht. Ist es jetzt immer die Frage vom Panther gewesen oder waren da vielleicht doch mal ein oder zwei verpasste Tackles dabei? Ja, oder was auch immer da schiefgelaufen ist, da wissen die Fans der einzelnen Teams meistens sehr viel mehr, weil ich mir dann halt auch nicht jeden einzelnen Punt angucken kann. Aber das muss man ganz klar sagen, dass die Bears da wirklich ein Problem adressiert haben. Ja, sie haben ein Problem gehabt mit Netto-Yards bei Punts und holen jetzt mit Troy Taylor jemanden, der zumindest das Potenzial hat, dieses Problem sofort zu fixen. Und ich glaube, dafür ist dann ein Viertrunden-Pick auch zu rechtfertigen. Auch wenn man vielleicht gewollt hätte, dass dieser Pick vielleicht 20, 30 Plätze hinter später gekommen wäre.
Ja, am Ende, wenn er funktioniert und uns das am Ende in Chicago hilft, Spiele zu gewinnen, ich glaube, da wird am Ende sich keiner aufregen, weil wir wissen alle auch über die Hitrate von Viertrunden-Picks irgendwie Bescheid. Das ist dann doch schon ein größerer Gamble. Natürlich ist das Upside, wenn du da einen Impact-Spieler auf einer Value-Position draftest, natürlich deutlich höher. Aber zum Abschluss vielleicht, ich habe eine Umfrage gesehen und da geht es darum, die NFL ist ja auch immer gut damit, für so gerade für so Typen und für Persönlichkeiten Spitznamen zu suchen. Und da wurden bei Tory Taylor, ich meine, ich weiß nicht, inwieweit Bears-Fans am Ende Einfluss drauf haben, wie der junge Mann dann in Chicago geschimpft wird, aber wir hatten, da würde ich mal deine Meinung einfach Entertainment-Faktor technisch interessieren, wir haben einmal den Crocodile Panther, dann haben wir Legatron und The Melbourne Menes.
Ja, Menes oder Menes wahrscheinlich eher.
Ja, Menes, ja, du hast vollkommen recht.
Finde ich gut. Finde ich gut. Also den Crocodile, das weiß ich nicht, das ist mir zu trivial. Da müssen wir tiefer gehen, das ist mir
zu wenig. Aber, ja. Das hast du mit der Metaebene deines Buches.
Ja, ich weiß, aber Melbourne Menace, das finde ich gar nicht schlecht. Ich bin allerdings großer Freund von Alliteration. Also irgendwie, da müsste man noch irgendwie irgendwas mit T finden, wenn man schon Tory Taylor heißt. Da muss man irgendwie.
Ja, gut.
Ich hätte jetzt gesagt, Touchback ist schlecht in dem Fall, aber mir fällt jetzt so auch nichts Besseres ein. Aber
Aber liegt wahrscheinlich auf der Straße, irgendwas Australisches zu nehmen, wenn es in die Richtung geht. Ich fand ja, deshalb war ich so ein kleiner Trenton Gill-Fan mit The Guillotine. Fand ich einen ziemlich coolen Spitznamen. Leider hat er das nicht so auf den Platz bringen können. In seinem ersten Jahr, im Rookie-Jahr, fand ich ihn auch ganz gut. Danach so ein bisschen nachgelassen. Aber so viel, glaube ich, dazu. Hast du noch was, was wir unbedingt über Tory Taylor wissen müssen, was du unbedingt noch loswerden musst, damit wir hyped in die Punting-Season gehen?
Ich könnte ganz kurz erzählen, dass er, wie gesagt, er ist ja 26 und da fragt man sich dann immer, was machen die denn vorher? Die müssen ja auch irgendwas gemacht haben, bevor die ins College gegangen sind, denn wenn du 26 bist, normal amerikanisches College dauert 4 Jahre, dann ist er also irgendwie so mit 21, 22 davor gegangen. Der Gute hat vorher auf dem Bau gearbeitet. Das ist nicht ungewöhnlich. Bei Leuten, die bei ProKick Australia waren, das ist so eine ganz klassische Karriere, dass die erstmal auf dem Bau gearbeitet haben oder irgendwie als Glaser oder bei den Eltern auf dem Bauernhof oder da hatten die Eltern eine Kirschfarm. Fand ich auch interessant. Also, das ist einiges. Und er hat sehr lange als Caddy auf dem Golfplatz gearbeitet. Also, da hat er wahrscheinlich auch einiges an Fachkenntnis und an großartigen Gesprächen, die so auf Golfplätzen geführt werden, mitbekommen. Also, da hat er bestimmt ein paar Anekdoten drauf.
Ja, aber ich finde ja so auch so Side-Stories finde ich ja immer ganz interessant. Und wenn man so kleine Anekdoten zu den Spielern hat. Und ja, wenn man das so zusammenfasst, da kriegen wir auf jeden Fall einen ordentlichen Panther mit einem guten Bein. Und auch einen coolen Charakter dann irgendwie ins Team. Ist ja auch immer so eine Locker-Room-Frage. Ich weiß nicht, inwieweit da Panther überhaupt gewisses Maß an Einfluss haben. Aber ich glaube, wenn du dir da einen guten Typ reinholst, schadet das grundsätzlich nie.
Ne? Es ist auf jeden Fall immer besser, als irgendeinen, sagen wir, nicht so guten Typen zu haben.
Sehr gut. Ja, Ole, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal so ein bisschen in die Welt der Special-Teamer mit reinzunehmen. Und ich hoffe, euch auch da draußen hat's gefallen. Ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über Tory Taylor und warum wir uns freuen können, nächstes Jahr den ein oder anderen Safety feiern zu dürfen. Denn darauf wird es meine Prognose hinauslaufen. Und wie geht's bei dir jetzt weiter? Wie sieht so dein Off-Season-Plan im Podcast aus, Ole?
Ich mache traditionell immer jede Woche eine Folge, egal was los ist oder nicht. Das ist jetzt in der NFL nicht immer ganz so gut im Zeitraum. Ich sag mal, zwischen März und Juni passieren halt so manche Highlights, wie Free Agency fängt an oder der Draft findet dann statt. Aber dazwischen ist dann halt doch sehr, sehr viel Leerlauf. Da muss ich immer so ein bisschen improvisieren und irgendwas finden. Aber ich mache im Moment einfach nur Werbung fürs Buch und sage die Leuten, sie sollen das kaufen. Und ansonsten geht nächste Woche aber natürlich das absolut spannendste Thema. Ich weiß, jeder wartet drauf, aber die CFL-Draft war am Dienstag.
Super wichtig, weiß, glaube ich, jeder Bescheid. Ich glaube, da ist jeder voll drin. CSL-Draft, wenn ihr euch weiter interessiert, und auch wenn ihr euch nicht interessiert, kauft euch auf jeden Fall das Buch, denn vielleicht interessiert ihr euch danach. Hört gerne mal beim Podcast rein. Ole, vielen Dank für die Zeit, hat mir Spaß gemacht und wenn nächstes Jahr Tory Taylor der erste Panther-MVP der NFL-Geschichte ist, hören wir uns spätestens wieder.
Genau, und wenn er entlassen ist und wir über Corliss Waitman hier noch reden müssen, dann bin ich
da. Ole, vielen Dank. Danke für die Zeit. Hau rein. Ciao.
Thanks, everybody. The Bears.